Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Spannendes von Menschen und ihrer Arbeit.
Willkommen zurück bei den Arbeitswelten. Am Mikrofon ist Philipp Eins. Das Jahr 2021 startet turbulent. Klar, da ist zum einen Corona. Das Virus macht uns allen das Leben schwer. Vielerorts ist noch immer Kurzarbeit angesagt. Aber in der Stahlindustrie wie auch in der Metall- und Elektroindustrie geht es in der kommenden Zeit um noch viel mehr. Die Tarifverträge sind gekündigt, es wird neu verhandelt. Und genau darüber wollen wir in den kommenden Episoden unseres Podcasts sprechen. Und zwar mit Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Moin Birgit.
Hallo.
Ja, Birgit, schauen wir doch gleich zu Beginn mal, was für die Kolleginnen und Kollegen so drin ist. Ihr fordert zunächst einmal 4% mehr. Das ist zu viel, vor allem mitten in der Corona-Krise, sagen die Arbeitgeber. Was antwortest du darauf?
Also wir fordern 4% für Entgelt und für Beschäftigungssicherung. Und wir haben eine Corona-Krise und damit auch eine wirtschaftliche Delle, die haben wir gesehen. Das ist etwas, was wir nicht übersehen, sondern auch sehr ernst nehmen. Aber mit einer Tarifforderung rauszugehen, ist richtig, denn Beschäftigungssicherung ist etwas, was viele Kolleginnen und Kollegen gerade in der jetzigen Zeit sehr bewegt. Und im Bereich des Entgelts ist es so, dass nicht alle nur Krise hatten in der Metall- und Elektroindustrie, sondern wir haben auch Unternehmen gesehen, die durchproduziert haben. Und die Kollegen sagen uns, hört mal Gewerkschaft, die letzte Entgelterhöhung war im April 2018 und von daher ist das berechtigt. Also wir haben sozusagen ein relativ breites Spannungsverhältnis und so einen Spannungsbogen, kann man sagen. Ja? Weil wir haben natürlich die Unternehmen, wo Beschäftigungssicherung im Kern vorne steht, als Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber auch die Betriebe, wo die Entgeltforderung vorne steht. Und deswegen haben wir diesmal gesagt, 4% für diese beiden Enden, die wir durch Corona, aber eben auch durch den Strukturwandel sehr stark sehen.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass viele Kolleginnen und Kollegen eben ja auch in der Corona-Krise betroffen sind und selber ein bisschen knapsen müssen.
Absolut richtig. Also was wir gesehen haben, sind auch Entgelteinbußen. Ja, es gab viele Unternehmen, wo aufgezahlt worden ist, gerade auf Kurzarbeitergeld. Aber wenn du Kurzarbeitergeld bekommst, dann hast du erstmal eine erhebliche Entgelteinbuße. Das ist so. Dann haben wir Kinderbetreuung gehabt und haben es jetzt schon wieder. Also die Herausforderung, du kriegst kein Geld, wenn du dein Kind zu Hause betreust und gerade nicht Homeoffice machen kannst. Da sehen wir natürlich wirkliche Einbußen bei den Kolleginnen und Kollegen. Und auch deswegen sagen sie, es braucht eine Entgelterhöhung. Es gibt noch einen weiteren Punkt sogar, will ich nochmal ergänzen, dass uns nämlich auch die Ökonomen sagen, also die Wirtschaftskraft hat nachgelassen und einer der Motoren für die Wirtschaftskraft, um sie wieder anzukurbeln, ist auch der private Konsum und insgesamt der Konsum. Und auch darauf zahlt es natürlich ein, wenn die Beschäftigten einen Tick mehr Geld, sage ich es mal, in der Tasche haben.
Denn wer mehr Geld in der Tasche hat, der kann es eben auch ausgeben und das kommt wiederum der gesamten Wirtschaft zugute.
Genau so ist der Gedanke.
Es gibt aber noch weitere Forderungen, die ihr habt, nämlich zum Beispiel eine bessere Beschäftigungssicherung, jetzt auch gerade in der Krise. Wie könnte die aussehen?
Naja, bei der Beschäftigungssicherung ist es so, wir haben natürlich zunächst mal das Instrument der Kurzarbeit, was jetzt verlängert ist, ein Glück auch, muss ich sagen, bis Ende diesen Jahres. Das hilft erstmal übers Gröbste hinweg und Kurzarbeit ist dafür da, wenn vorübergehend zu wenig Beschäftigung im Betrieb ist, dann hält man die Menschen quasi in Arbeit. Wenn wir dauerhaft sehen, dass Unternehmen durch den Strukturwandel Beschäftigte eigentlich abbauen müssten, dann wird es schwierig, weil dann greift die Kurzarbeit nicht mehr oder wir sind von mir aus schon im Jahr 2022, 2023, wo die vielleicht ausgelaufen ist, diese Sonderregelung. Und danach stehen wir vor der Herausforderung, was machen wir denn jetzt? Das Know-how der Beschäftigten brauchen die Firmen in der Zukunft, weil wie wollen wir denn die ökologische Krise bewältigen? Wie wollen wir denn mit neuen Produkten an den Start gehen? Wie wollen wir Digitalisierung bewerkstelligen, wenn die Beschäftigten nicht mehr da sind oder zu wenig sind? Und da haben wir überlegt, als IG Metall zu sagen, wäre denn nicht eine Arbeitszeitverkürzung eine Möglichkeit, die Leute an Bord zu halten, sie etwas weniger arbeiten zu lassen. Wenn du etwas weniger arbeitest, kriegst du natürlich auch etwas weniger Geld. Und da sagen wir Arbeitszeitverkürzung mit Teilentgeltausgleich zur Beschäftigungssicherung.
Was heißt das genau, Teilentgeltausgleich?
Naja, wir machen mal ein Beispiel. Also du kriegst, 3.500 Euro im Monat und gehst jetzt mit deiner Arbeitszeit runter, so viel vielleicht die ganze Belegschaft. Jetzt kriegst du nicht mehr 3.500 Euro, sondern nur noch 3.100. Jetzt fehlen dir 400 Euro im Monat. Das ist der das ist der Verlust quasi, durch die Beschäftigungssicherung, also durch die Arbeitszeitreduzierung zur Sicherung deines Jobs, weil sonst werden 20 Kollegen abgebaut stattdessen. Dann können alle so viel arbeiten wie vorher, nur dass welche fehlen in der Belegschaft. Ja? Also wir reduzieren die Arbeitszeit, reduzieren das Entgelt, gibt es Verluste. Und ein Teilentgeltausgleich bedeutet jetzt, dass du, um ein Beispiel zu bleiben, nicht 400 Euro Ausfall hast, sondern vielleicht nur 300 oder 250. Da gibt es dann einen Ausgleich.
Das heißt, ich gehe runter mit der Zeit, mit der Arbeitszeit und mit dem Geld, aber der Arbeitgeber, der schießt noch ein bisschen zu, damit der ganze Deal für mich auch sich lohnt.
Ja, genau so ist es.
Ganz wichtiger Punkt bei euch, so habe ich gelesen, sind die Arbeitsbedingungen in Ost und West, dass die angeglichen werden. Worum geht es da vor allem?
Oh ja. Wir stellen eine Sonderforderung, die heißt tarifliches Angleichungsgeld. Und um das mal plastisch zu machen, wir nehmen einen Betrieb, der Standorte hat im Westen und im Osten. Also wir sind ja hier in Berlin, wo wir das gerade aufzeichnen. Und hier in der Stadt gibt es Siemens-Standorte. In West-Berlin ganz viele.
Ja, in Spandau, ne?
In Siemens-Stadt, genau richtig. Ne? Und dann haben wir in Ost-Berlin einen Teil mit über 1000 Beschäftigten. Und jetzt stellen wir uns da zwei Arbeitnehmer vor, die arbeiten das Gleiche und bekommen, wir bleiben mal gleich in unserem Beispiel, die bekommen 3.500 Euro im Monat brutto. Und der eine, nämlich in Spandau, arbeitet dafür 35 Stunden in der Woche und in Ost-Berlin, jetzt ganz konkret dann in Treptow, arbeitet 38 Stunden fürs gleiche Geld. Und damit 3 Stunden, könnte man sagen, ohne Bezahlung. Also viele wissen auch, dass die Arbeitszeit länger ist. Das ist ja immer eine Frage, wie lang soll Arbeitszeit sein oder muss sie sein? Aber hier ist der Punkt, dass man fürs gleiche Geld dann länger oder kürzer arbeitet. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine Frage der Attraktivität von Arbeitgebern für die Zukunft. Denn die Fachkräfte, die nachkommen, um die man sich bewirbt, hier wird immer gesagt, die Generation Y und Z, die sind anspruchsvoller, was die Auswahl der Arbeitgeber angeht, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht und so weiter. Und deswegen zahlt unsere Forderung auch an dieser Stelle darauf ein.
Ja, und gerade über 30 Jahre nach der Wende ist für diese junge Generation wahrscheinlich kaum verständlich, warum in Ost und West da verschiedene Tarifverträge gelten, oder?
Das hören wir richtig. Die sagen, wovon redet ihr denn? Ist ja irgendwas, ist das was von den Großeltern aus der Zeit oder so? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja. Aber in der Tat haben wir ganz junge Kollegen, die sagen, also wir verstehen, wovon ihr redet, aber wir begreifen es nicht.
Schauen wir uns die letzten beiden Punkte an in euren Forderungen. Das sind die Themen Zukunftsinvestitionen, aber auch Ausbildung. Das ist für euch auch beides recht wichtig. Was habt ihr da vor?
Also im Bereich der Forderung von Zukunftstarifverträgen geht es um den erheblichen Strukturwandel, den wir sehen in den Betrieben. Also es geht darum, die CO2-Ausstoßmenge zu reduzieren, also Klimaschutzabkommen und so weiter. Also das große Rad wird ja gedreht. Das betrifft die Automobilindustrie im Kern, die Antriebstechnologie, die Stahlindustrie und so weiter. Wenn so ein Umschwung passiert, dann braucht es wahnsinnige Investitionen, um Arbeitsplätze in der Zukunft zu sichern, und das braucht die richtigen Produkte für die Zukunft, also Forschung, Entwicklung, Ausbildung, Qualifizierung. Darin muss investiert werden, und wir erwarten und verlangen mit den Arbeitgebern einen Dialog, um zu schauen, dass wir Industriearbeitsplätze hier in Deutschland entsprechend sichern und zukunftsfest aufstellen. Das zahlt auf diese Forderung ein.
Ja, und Ausbildung gehört ja letztendlich auch zur Zukunftssicherung, ist aber nochmal ein eigener Teil. Ihr habt da vor allem die Studierenden in dualen Studiengängen im Blick.
Ja, wir haben 2 Dinge im Blick, und du sagst es richtig, das ist Teil der Zukunftssicherung. Wir haben ja einen Tarifvertrag, der heute schon die Übernahme sichert, also der Übernahme unserer normalen Auszubildenden, erstmal nicht der Dualstudierenden, für die haben wir noch gar keine tarifliche Regelung. Und uns geht es darum, da gibt es so ein paar besondere Voraussetzungen, wann man auch nicht übernommen wird. Und da geht es uns darum, von diesen Sondervoraussetzungen das eine oder andere fallen zu lassen, um mehr Kolleginnen und Kollegen, Jungausgebildete, auch zu übernehmen, damit die fest in Lohn und Brot kommen, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Für die Dualstudierenden, ja, wir sehen, dass es eine große Bewegung in Richtung auch des Studiums und des dualen Studiums gibt, also von Seiten der jungen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch von Seiten des Angebots der Unternehmen. Und für die haben wir noch gar keine tarifliche Regelung in keiner Hinsicht. Also weder eine Übernahme, noch ist ein Entgelt oder eine Arbeitszeit oder Urlaub für die geregelt. Also da fangen wir quasi dann eher bei Null an für eine Auseinandersetzung darum, wie sind denn die tariflichen Bedingungen insgesamt eigentlich für diese Gruppe.
Ihr habt euch also gut was vorgenommen für die nächsten Wochen. Schauen wir doch da mal zum Schluss, wie diese Verhandlungen ganz konkret ablaufen. Also wer verhandelt denn alles auf Seiten der IG Metall und vor allem, wer sitzt am anderen Ende des Tisches bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern?
Auf beiden Seiten des Tisches sind die vertreten, die verbandsgebunden sind, also Mitglied im Arbeitgeberverband sind die Firmen, die dort Mitglied sind im Arbeitgeberverband, der die Tarifverträge abschließt. Und bei uns sind es Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus den Betrieben, also Vertreterinnen und Vertreter. Wir haben bei uns aus der Mitgliedschaft, aus den großen, starken, aber auch aus kleineren Betrieben eine Verhandlungskommission gebildet. Also wir sind ein überschaubarer Kreis, haben alles da drin vertreten, große Betriebe, verschiedenste Branchen, Klein- und Mittelunternehmen, um einen guten Austausch und eine gute Ausgewogenheit in der Diskussion, Debatte und Einschätzung zu bekommen. Und die Arbeitgeberseite ist meistens vertreten genauso. Also manchmal sitzen sich aus einer Firma der Standortleiter gegenüber mit dem Vertrauenskörperleiter oder so. Das haben wir ab und zu, aber es muss nicht identisch sein. Und dort sind die Standortleiter vertreten oder die Personalleiter und die beraten sich ganz ähnlich und auch mit so einer Ausgewogenheit, um abzudecken, die größeren, die kleineren und eben auch die verschiedenen Branchen.
Ja, das klingt so, als müssten da eine ganze Menge Leute an die Tische oder an den Verhandlungstisch. Das ist ja nun gerade in Corona-Zeiten doch ein ziemlich heikles Thema. Wie sieht das ganz konkret aus? Werdet ihr da digital verhandeln und müsst ihr da vielleicht doch noch ein bisschen besser sieben, dass es einfach nicht zu viele werden, die da in Kontakt miteinander kommen?
Da sprichst du genau die richtigen Fragestellungen an, die wir auch mit dem Arbeitgeberverband regelmäßig bewegen. Wir haben jetzt schon eine Verhandlung hinter uns. Die eine haben wir in der vollen Besetzung veranstaltet, aber eben digital, also voll digital. Alle haben den gleichen Zugang auf beiden Seiten. Man trifft sich quasi online und verhandelt auch über dieses Format. Das ist nicht so schön wie das, was wir kennen im Persönlichen, aber es ist der Situation angemessen und dann richtig unter Schutzgesichtspunkten. Und in Berlin und Brandenburg haben wir so verhandelt, dass wir aus unserer normalen Größe der Verhandlungskommission eine Zehnergruppe gebildet haben. Von denen waren drei präsent. Also wir haben 3:3 uns face-to-face gegenüber gesessen und dann wurde es übertragen für die anderen 7. Und dann haben wir aus diesem Zehnerkreis dann anschließend eine Videokonferenz gemacht mit der gesamten Verhandlungskommission, um zu übersetzen und mitzuteilen, was war da eigentlich los, wie sind unsere Einschätzungen, wie geht es jetzt weiter?
Eine hybride Veranstaltung letztendlich, also sowohl präsent als auch im Nachgang nochmal digital. Ja?
Ja, Sonderhybrid kann man sagen, weil es auch natürlich eine ganz besondere Situation ist. Wir passen das regelmäßig an, also alle wünschen sich, glaube ich, und das denke ich, kann ich auch für beide Seiten sagen, eigentlich wünschen wir uns alle, dass wir zum Normalturnus zurückkehren könnten, ja, weil so bespricht man sich, so verhandelt man, aber der Gesundheitsschutz geht an dieser Stelle wirklich vor und deswegen schauen wir miteinander, was ist ein gutes Format, um ausreichend Schutz zu gewährleisten und gleichwohl zusammenzukommen und im Dialog zu sein. Und dafür hilft uns die Digitalisierung auch.
Wenn ihr euch in den kommenden Wochen nicht einig werdet, dann sind ab 2. März auch Warnstreiks möglich. Wie wahrscheinlich ist das aus deiner Sicht heute?
Das wird sich wirklich zeigen. Also da bin ich mir noch gar nicht ganz so sicher, wo da die Reise hingeht. Die Arbeitgeber kann man wahrnehmen im Moment mit erheblichen Aufrüsten. Also es vergehen ja keine 72 oder 48 Stunden, wo nicht was Neues dazu zu lesen ist. Es wird erwartet, dass die Tarifverträge flexibler werden, möglichst ohne die Beteiligung der Gewerkschaften, einfach so, wie die wirtschaftliche Lage das vorgibt, sie mit einem Automatismus zu versehen. Das ist nicht etwas, was wir unter Tarifgefüge verstehen, und eine Flexibilität von Tarifverträgen ist schon da. Da setzen die Arbeitgeber gerade noch mal eins drauf.
Das heißt, die machen schon ganz schön Druck?
Die machen ganz schön Druck. Dann gibt es in dem Bereich der Sonderzahlungen, haben sie eigene Vorstellungen davon, wie die auch sich flexibel nach oben und unten gestalten können. Dann kann man in den Zeitungen nachlesen, so eine kurze Arbeitszeit im Westen wäre gar nicht mehr zeitgemäß, sondern müsste mal hochgehen, und oder bestimmte Zuschläge für Leistungen der Beschäftigten. Wir reden da über Feiertag, also als Beispiel, ja, wofür gibt es eigentlich Zuschläge? Feiertage, Nachtschicht und solche Dinge, die müssten sozusagen auch neu konfiguriert werden. Man würde in Deutschland viel zu viel verdienen. Also ich sage es jetzt mal in meinen Worten, so stand es natürlich nicht geschrieben. Das ist schon erheblich, ja, du hast es gerade gefragt. Es ist schon so, dass wir mit erheblichem Gegenwind auch zu rechnen haben, wie es mir im Moment ausschaut. Und die Corona-Krise macht das alles nicht einfacher, was wir auch wissen. wissen. Also jeder kann ja um die Ecke kommen und sagen, sag mal, warum kommt ihr denn jetzt gerade? Darüber haben wir gerade vorhin gesprochen. Ich glaube auch, die Gestaltung von Arbeitsbedingungen unter schwierigen Voraussetzungen ist richtig und auch, dass die Tarifvertragsparteien sich zusammensetzen. Aber ob wir dann auch da von den Warnstreikmöglichkeiten ausreichend Gebrauch machen müssen, ich würde dir heute nicht sagen können, das ist nicht so, sondern wir gucken uns das sehr genau an und wir hören sehr genau zu, was da eigentlich alles um die Ecke kommt. Und ich kann eins sagen, dass die einen oder anderen Kollegen uns auch schon angesprochen haben, gesagt haben, ob sie das richtig verstanden haben, was sie da gelesen haben, ob die Arbeitgeber das wirklich ernst meinen.
Aber weil du es gerade ansprichst, wie ist denn da eigentlich die Stimmung so bei den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben? Denn gerade in Krisenzeiten könnten ja viele vielleicht auch sagen, naja, lass uns mal nicht so einen Wind machen. Wir wollen das nehmen, was wir haben. Wir wollen auf Sicherheit gehen.
Ja, das haben wir jetzt einmal gemacht. Es gab schon mal so einen Abschluss, so ziemlich vor einem Jahr, im letzten März. Ja, da brach die Corona-Pandemie ja gerade aus. Und da haben wir genau das gemacht. Da haben wir im Grunde eine Nullrunde vereinbart mit den Arbeitgebern. Da haben wir für Kinderbetreuung Sonderlösungen geschaffen und den Rest erstmal auf sich beruhen lassen, in Anführungsstrichen, geschaut auf Sicht, erstmal auf Sicherheit und auf Ruhe. Das ist etwas, was wir deswegen schon mal gemacht haben. Das können wir jetzt natürlich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ziehen auf der einen Seite. Wir hören sehr genau hin, was die Belegschaften uns sagen. Ja? Sie sagen uns im Moment sehr berechtigt, womit wir antreten, weil der Strukturwandel ist jetzt. Die Fragen von Beschäftigungssicherung, die stellen sich jetzt gerade und viele machen sich auch Sorgen in Richtung der Zukunft. Ja, es ist eine Abwägung. Ne? Also der eine oder andere sagt sicherlich, weißt du eigentlich, dass ich mit Homeoffice und Homeschooling genug zu tun habe und mich jetzt nicht auch noch darum kümmern will. Aber es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Form da in der Kritik stehen. Ganz im Gegenteil. Die Kolleginnen und Kollegen sagen, die Forderungen, die wir aufgestellt haben, Zukunftssicherung, Fragen des Strukturwandels, als Entgelterhöhung da für die, die auch durchgelaufen sind und auch die Frage von Gerechtigkeit, Stichwort tariflichem Angleichungsgeld, die sind aktuell, die sind jetzt aktuell und die sind berechtigt. Das ist etwas, was wir auch unter den Corona-Herausforderungen von den Kolleginnen und Kollegen hören, aber ich kann dir eins versichern, wir bleiben da nah weiter dran an der Stimmung in den Belegschaften, weil die für uns natürlich maßgeblich ist.
Eins können wir festhalten, es werden spannende Wochen. Ganz herzlichen Dank für diesen ersten Ausblick auf die Tarifrunde an Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Ja, Birgit, und wir werden uns in den kommenden Wochen noch öfter sprechen, um einige dieser Themen, die wir gerade schon angerissen haben, nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum Beispiel schauen wir uns die Besonderheiten an der Stahlindustrie auf der einen Seite und der Metall- und Elektroindustrie auf der anderen. Wir sprechen über eure Forderungen bei Gehältern und bei der Angleichung Ost. Und wir halten die Hörerinnen und Hörer natürlich auf dem Laufenden, was den Stand der Verhandlungen angeht. Ich freue mich drauf und ich sage Tschüss und bis bald. Mein Name ist Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetall-bbs.de.